Das Thema, das mich beschäftigt, habe ich unter den Namen gesetzt, die Trinität des Himmels. Oder man könnte auch sagen, der Dreierbund des Glaubens, die Trinität des Himmels. In diesem Jahr jährt sich das Reformationsfest zum 500. Mal. Die Medien sprechen vom Lutherjahr 2017. Auch wir haben schon daran gedacht. Viele Menschen wissen aber gar nicht, was Dr. Martin Luther bewogen hat, die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg zu schlagen. Genauso wenig Leute wissen, etwas mit dem Glaubensbekenntnis anzufangen. Es wird vielleicht im Konfirmandenunterricht oder bei Kirchenbesuchen ritual gelernt bzw. aufgesagt. Dabei hat sich Martin Luther schon ernstlich Gedanken gemacht über Christentum und Glauben. Das kann man in seinen Erklärungen, die mit "Was ist das?" beginnen, entnehmen. Schauen wir uns mal das Glaubensbekenntnis etwas genauer an. Es steht in jedem Kirchengesangbuch. Wer eins hat, kann das nachlesen. Ich möchte es auch nicht ganz im Text vollständig hier aufzählen. Das würde den Zeitraum in etwas sprengen. Aber ich möchte es anreißen. Da ist erstens: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Gott Himmels und der Erden, den Schöpfer Himmels und der Erden. Zweitens, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und so weiter. Das geht dann weiter. Und drittens, ich glaube an den Heiligen Geist. Jeder kann sich dies zu Hause mal mit Luthers Erklärungen durchlesen und neu verinnerlichen. Letztendlich sind wir ja alle evangelisch. Aus Erfahrung heraus behaupte ich, dass die meisten Christen mit dem Glauben an Gott und an den Sohn Jesus Christus die wenigsten Probleme haben. Aber mit dem Heiligen Geist ist das für viele ein Problem. Auch, ich denke, auch unter uns. Deshalb möchte ich versuchen, den Schwerpunkt heute mal darauf zu legen. Ich weiß, dass ich hier nicht vor einer charismatischen oder vor einer Pfingstgemeinde stehe, sondern vor einer Brüdergemeinde. Gerade deshalb, weil wir sehr bibeltreu sein wollen, denke ich, muss man auch über den Heiligen Geist Bescheid wissen und ihn gebührend loben und preisen und ehren. Wenn man die Bibel durchforstet, staunt man, wie viele Erscheinungsformen dem Geist zugeordnet werden. Ganze Seiten werden mit Aussagen über Geist gefüllt. Im Alten Testament vorwiegend jede Art von Geist. Die Skala geht von bösen Geist oder Geistern bis zu guten Geistern und später im Neuen Testament zum Geist des Herrn oder Heiligen Geist. Jesus spricht meinen Geist. Offensichtlich hat auch Paulus ein großes Aufklärungsbedürfnis, denn er beschäftigt sich sehr viel in seinen Briefen mit dem Geist des Herrn oder dem Heiligen Geist. Zunächst betrachten wir den Schöpfungsbericht 1. Mose 1 bis 1. Mose 2. So finden wir den Gottesgeist, den Geist des Aufbauens oder der Schöpfung oder wie er über den Wassern schwebte als Geist der Ruhe. nicht von Gott trennbar. Hier aber spricht die Bibel vom Geist Gottes. Ich weiß, dass es hier schon viele Streitigkeiten unter den schlauen Theologen gibt. Die beginnen hier schon. Vom Heiligen Geist spricht man eigentlich erst in Verbindung mit dem Leben Jesu als Menschensohn. Eine Bezeichnung von Jesus selbst, als er sagte, wenn ich weggehe, lasse ich meinen Geist bei euch, also den Heiligen Geist. Als Tröster, als Ermutiger, als Helfer und als Kraftquelle. Man könnte sagen, kurz zusammengefasst, mein Geist verkörpert mich euch, wenn ich für euch unsichtbar bin. Jesus sagt weiter, so oft ihr mit dem Heiligen Geist in Verbindung seid, bin ich mitten unter euch und lass euch meinen Willen wissen. Gleichsam spricht Jesus auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich möchte dazu zwei Stellen lesen aus der Schrift. Erst aus Johannes 16, 5 bis 11. Da steht geschrieben, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dieses zu euch gesagt habe, hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen, über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und über Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und eine zweite Bibelstelle möchte ich lesen, Johannes 8, 18 und 19. Ich lege Zeugnis über mich ab und auch der Vater, der mich gesandt hat, legt Zeugnis über mich ab. Da sagten sie zu ihm, wo ist denn dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Soweit dazu. Ich hatte schon in meinen Ausführungen darauf hingewiesen, dass das Thema Heiliger Geist manche Gemüter hochkochen lässt. Aber ich fühle mich trotzdem vom Heiligen Geist getrieben, dieses Thema nach meiner Erkenntnis erklärbar herüberzubringen. Haben wir doch bei der Betrachtung des ersten Korintherbriefes, Kapitel 12 bis 15, vor einiger Zeit in der Bibelstunde besonders beim Thema Geistesgaben erhebliche Unsicherheiten erkannt und bekannt. Ich wünschte mir, dass wir nach der Predigt den Umgang mit dem Heiligen Geist gelassener und entspannter pflegen können. Wo also werden wir mit dem Heiligen Geist konfrontiert? Nun, mir fallen dazu sehr viele Gesänge ein. In vielen Liedern, die die Gemeinde singt oder betet, wird der Heilige Geist hochgepriesen. Zum Beispiel, Geist des Vaters, du durchdringst mich. Komm, Heiliger Geist, komm und erfülle uns. Oder, fülle mich mit deinem Geist, so wie ein leeres Gefäß, so will ich stehen vor dir. Oder, Heiliger Geist, rühr mein Herz an, mach mein Leben neu, dass ich Jesus vertrauen kann, bleibe mir treu. Oder, Herr, fülle mich neu mit deinem Geist. Dieses Lied finden wir in unserem Liederbuch 549. Oder, komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein, wir wollen deine Wohnung sein. Natürlich kann man jede Art des Lobpreises auch abqualifizieren. Und es tut mir persönlich weh, so etwas wahrzunehmen. So hörte ich vor einiger Zeit, dass es Geschwister gibt, die den Wunsch im Lied oder Gebet, komm, Heiliger Geist, ganz anders interpretieren. Sie meinen, so ein Unsinn, wieso singen wir, komm, Heiliger Geist? Er ist doch schon da. Er muss doch nicht erst kommen. Ich meine dazu, das ist richtig, er ist da. Also er steht uns zur Verfügung. Nur ich als Mensch bin oft so zu mit Problemen, dass ich oft nicht empfangsbereit bin. Unruhig oder durch eine Störung hervorgerufen. Vielleicht durch Sünden, die unbereinigt sind oder andere Einflüsse, stören den Empfang oder machen ihn gar unmöglich. Es geht also darum, dass ich ihn, den Heiligen Geist, ablehnen bzw. annehmen kann. Deshalb bitte ich, komm in mein Herz, mach mich ruhig und bereit, um damit die Einkehr zu erlauben. Manchmal frage ich mich, warum gibt es so viele sogenannte Erkenntnisgemeinden, die die Trinität des Himmels so menschlich sortieren und einordnen? Ist denn der Heilige Geist nicht ausgegossen auf alles Fleisch, aber besonders auf die Nachfolger und Jünger unseres Herrn Jesus, also seine Freunde? Ja, wir sind Menschen mit unterschiedlicher Prägung von Kind auf. Aber wenn wir nicht unabhängig dieser Tatsache bereit sind, uns für die himmlische Trinität in dieser Welt zu öffnen und alle Möglichkeiten zur Rettung von Menschen ausschöpfen, werden wir in diese egozentrische Prägung zurückfallen. Der Wille Gottes aber ist es, nicht die Prägung zu stabilisieren, sondern in der Freiheit der persönlichen Beziehung zu unserem Herrn zu leben. Der war nämlich seinem Gott und Vater gehorsam und bereit, für alle Menschen die Rettung zu schaffen, durch sein schuldlos schuldiges Opfer am Kreuz auf Golgatha. Ab diesem Zeitpunkt des Verlassens der sichtbaren Welt hat er uns seinen Stellvertreter versprochen und bis heute zum Gebrauch gegeben. Ich würde jetzt gern mit euch das Lied 509 singen. 509. Freunde, wir sind nicht befreit, und um uns ängstlich zu verkriechen. Also alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes, also seine Kinder. Wir hören mal, was Römer 8, Vers 14 bis 16 sagt.
Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.
Wir merken also, dass Gott, Jesus und sein Geist tatsächlich einen Dreierbund darstellen, also eine Trinität. Mir ist keine andere Religion bekannt oder Botschaft, die so einen Verbund zusammen, in so einen Verbund zusammenhandelt und agiert, der durch Gottes Wort nachprüfbar ist. Wir reden hier also nicht von jeglicher Art von Geistern, sondern von dem Heiligen Geist, durch Gott selbst bestätigt. Manche Christen meinen, den Geist des Herrn muss man nicht unbedingt haben. Hauptsache ist das Wort. Geschwister, weit gefehlt. Natürlich hat Gott dem Heiligen Geist gewollt. Und seine Wirkungen stehen niemals im Widerspruch zu Gottes Wirken und Handeln. Im Gegenteil, Gott braucht den Geist, um sein Wort zu allen Zeiten in die Herzen der Menschen zu verdolmetschen. Wir hören dazu Lukas 2, die Verse 25 bis 30.
Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du bereitet hast im Angesicht aller Nationen ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel.
Dankeschön. Haben wir schon einmal bedacht, warum das Wort Gottes so lebendig ist? Ist es doch schon über 2000 Jahre alt. Stellt euch mal vor, wir würden plötzlich in die Umgangsformen und Schriftarten und Formulierungen der Bibel zurückversetzt um einige hundert Jahre. Ich glaube, wir würden die Bibel nicht verstehen oder anders glauben oder auch nicht. Denken wir bloß mal an die Bibelausstellung, die wir ja im vergangenen Jahr ausgestaltet hatten. Die Schriftstücke und die Sätze, wir würden entweder verstehen oder hätten ein völlig anderes Verständnis oder eine andere Erkenntnis. Dem Heiligen Geist ist es zu verdanken, dass er Menschen ausgerüstet hat, die Worte Gottes für uns verständlich zu machen. Weil der Heilige Geist in die Herzen spricht und diese bewegt, ist er der Dolmetscher jeder Zeitepoche. Besteht nun darin ein Widerspruch zu Gottes Wort und Willen von damals? Nein. Denn zu allen Zeiten ist das Wort der Bibel dynamisch und lässt uns in der gegenwärtigen Zeitepoche mit unterschiedlicher Erkenntnis von Wissenschaft und Glaube nicht in der Vergangenheit stehen. So sind zum Beispiel die Lebensumstände der Menschen und die Moralvorstellungen und das Gerechtigkeitsverständnis letztendlich immer noch an Gottes Wort messbar. Der Heilige Geist schließt uns immer wieder neue Erkenntnisse auf. Allerdings, er lässt auch den sogenannten alten Zopf sichtbar werden, der bei Erkenntnisstillstand, also beharrlichen Festhalten von eigentlich Glaubensnebensächlichkeiten früherer Zeiten, den Tod im Topf für eine Gemeinde bedeuten kann. Es gab schon Gemeinden, wo die Jugend komplett abgewandert ist, nur wegen Nichtbeachtung der Glaubensdynamik der jeweiligen Zeit. Ich meine nicht den Zeitgeist. Ich sage immer, wir sollen als Christen zeitgemäß leben, aber nicht dem Zeitgeist unterliegen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist aber darauf zu achten, dass niemals Erkenntnisse früherer Zeiten mit den Erkenntnissen der Gegenwart ausgespielt werden dürfen. Die zentrale Botschaft für Kinder Gottes ist immer noch die Rettung der Menschen durch die Annahme der Golgatha-Tat unseres Herrn Jesus Christus, ausgedacht von unserem Vater, der Liebe und des Lichtes und in unsere Herzen geschrieben durch den Heiligen Geist. Wer also abgleitet in Diskussionen von Riten und maßgeblich festhält an gesetzlicher Art und Weise in Erkenntnisfragen früherer Gemeindegründer, also die Gesetzlichkeit über die Liebe Jesu zu den Menschen stellt, der sollte seinen Glauben wieder mit Leben vom Herrn füllen lassen und unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass das mehr als deutliche Worte sind. Aber ohne Heiligen Geist würde es im nächsten Jahrhundert keine wahren Christus-Nachfolger mehr geben, sondern nur kluge, mit menschlicher Intelligenz ausgerüstete Theoretiker auf theologischem Gebiet. Christi Leidenstod und unsere Rettungschance würden in den Hintergrund geraten. Fragen wir doch einmal junge Christen, was würden sie uns sagen, für was es den Heiligen Geist überhaupt gibt, wofür wir ihn brauchen? Was würden Sie uns wohl antworten? Ja, gerade er, der Heilige Geist, drängt uns zur Entscheidung für Christus. Er gibt uns das Wort und den Auftrag, andere zur Rettungsquelle zu führen. Manchmal denke ich, wir haben Angst, den Heiligen Geist durch unseren Mund zu bekennen. Sei es in Evangelisationen bei Zeugnissen oder Bekenntnissen zu unserem Herrn und Vater. Dabei ist er doch der Helfer, der Ermutiger, unser Wegweiser und unsere Kraftquelle, die uns Jesus in Verantwortlichkeit zurückgelassen hat. Warum hören wir von ihm so wenig bei Schulungen und Seminaren? Was ist, wenn Jesus bei seiner Wiederkunft uns fragt, na, wie habt ihr mit meinem Tröster gearbeitet? Deshalb und trotzdem finden wir in unseren Bittgebeten die Bitte um Heiligen Geist. Und was steht geschrieben in 1. Thessalonicher 5 in den Versen 19 bis 22?
Den Geist drücket nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern.
Was sagt das aus? Dämpft den Geist nicht, also unterdrückt oder behindert ihn nicht. Das ist eine ganz klare Botschaft. Ich habe mich der Herausforderung gestellt, den Heiligen Geist im Glaubens- und Christenleben zu beleuchten. Sicher sehr mangelhaft und dabei das Thema nur tangiert. Übrigens, es lohnt sich mal auf Entdeckungsreise zu gehen und im geistlichen Bereich Menschen zu suchen, die fehlende Geistesleitung, die durchfehlende Geistesleitung, gravierende Fehlentscheidungen im Namen Jesu für die Menschheit getroffen haben. Das kann im familiären, das kann im gemeindlichen und auch im politischen Leben sein. Paulus dagegen war es sehr wichtig, im Epheser 4 die Einheit von Geist und Leib hervorzuheben. Er vergleicht die Gemeinde mit dem Leib, in diesen herrscht Einheit und Frieden, weil alle Glieder den einen Geist unterstehen. Alle Sinne werden durch die Nerven von der Zentrale, dem Gehirn, gelenkt. Sowohl unser Denken, unser Fühlen als auch unser Wollen untersteht dem Geist, dem wiederum die Seele unterworfen ist. Wahrlich, ein vortreffliches Bild für die Gemeinde Jesu. Jedes einzelne Glied am Leib Christi ist da eingeordnet. Über allen wirkt der Heilige Geist als oberste Zentrale, nach der sich alle zu richten haben. Dieser weist ihnen den Platz zu, auf dem sie wirken sollen. Und sie ordnen sich willig unter in dieses Kraftfeld des Heiligen Geistes, als wenn ein unsichtbarer Magnet sie bestimmte. Woran liegt es nun, dass gerade hierin in der Gemeinde des Herrn so viel Not herrscht? Warum wird die Einheit des Geistes vielerorts nicht gewahrt und es herrscht Streit und Uneinigkeit unter den Gliedern Christi? Ganz gewiss kommt es daher, dass es eben nicht der Heilige Geist ist, der den Einzelnen dirigiert und leitet, sondern jeder nach seinem eigenen Sinn und Willen handeln möchte. Ich möchte jetzt einen Satz dick unterstreichen. Im geistlichen Dingen gibt es keine Demokratie, wie sie uns als Neuzeitmenschen eingebläut wird. Also im geistlichen Dingen herrscht oder gibt es eben keine Demokratie, wie sie uns als Neuzeitmenschen eingebläut wird. Die Zerrissenheit unter den Gläubigen ist das traurige Bild für ihren Mangel an Heiligen Geist. Sind wir, bist du bereit, dich sehnsüchtig nach dem Heiligen Geist auszustrecken? Wenn du es nicht in deinem Glaubensleben gewöhnt bist, dann bete intensiv dafür. Und du wirst merken, dass die Verheißungen des Wortes Gottes vor dir aufblühen wie ein bunter Blumenstrauß. Viele Kirchen, viele Gemeinden und Gruppen gibt es heute weltweit. Durch wie viele menschliche Versuche wird eine Einheit derselben versucht zu erzwingen? Das Resultat ist, sie kommen immer weiter vom Heiligen Geist ab. Es entstehen Parteiungen. Auch Paulus hat es so erkannt. Und Paulus stellt aber auch fest, dass Parteiungen unter uns sein müssen, damit die Aufrichtigen offenbar werden. Das steht im 1. Korinther 11, Vers 19. Die Gemeinde Jesu muss wieder ein Kraftfeld des Heiligen Geistes werden, wo jedes Glied erkennt und lernt, sich einzufügen und treu an dem Platz zu stehen, wo ihn das Haupt hinstellt. Merkt ihr was? Hier ist Demut gefragt. Bockigkeit gibt's im Reich Gottes nicht. Es ist eine Wahrheit, wo wir uns vor den Spiegel stellen müssen und müssen sagen, bin ich jetzt bockig oder ordne ich mich dem Geist unter? Auch wenn es mal gegen meinen Willen geht. Das Haupt ist immer noch Jesus Christus. Und nicht nur das Haupt, sondern auch die Tür zu Gottes Herrlichkeit. Ohne Christus beziehungsweise seinen Stellvertreter, wird niemand in das Reich Gottes gelangen. Selbst die Jahreslosung 2017 drückt es so treffend aus. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Amen.